Zivilisationskrankheit beschreibt ja, dass es durch die Veränderung der Moderne zunehmend Krankheiten gibt, die man vorher so nicht kannte. Und 74% der Todesfälle weltweit sind auf diese Erkrankungen zurückzuführen. Das heißt, das wären vermeidbare Erkrankungen.
Wenn mein Lebensinhalt nach der Arbeit 2 Tüten Chips und 8 Bier auf dem Sofa sind, jeden Abend, dann ist das mein gutes Recht. Was mir wahnsinnig leid tut, und das habe ich in der Notaufnahme, ich habe dann doch auch ein bisschen in einer Klinik gearbeitet, ja, erfahren, ist, wenn die dann mit großen Augen und einem Herzinfarkt oder Raucher mit der COPD reinkommen und in der Sekunde, also die halten bis zum Krankenhaus durch und dann werden die reanimationspflichtig, da muss man pumpen und drücken und schocken und dann einen angucken und sagen, das wusste ich gar nicht.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Nummer 28. Das ist die Folge von Einfach mal machen. Wieder live on Tour. Und heute sind wir in Neumünster. Herzlich willkommen. So, wir haben wieder mehr als 400 Gäste zu Gast. Und Sie wissen, wir laden tolle Persönlichkeiten ein. Ich glaube, so viele Spiegel-Bestseller hatten wir noch nie an einem Tisch. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Jael Adler und Dr. Johannes Wilmer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
So, die beiden sind bekannt aus dem Fernsehen. Es gibt das TV-Format Doc Wimmer und Wimmers Gesundheitscheck. Was macht mehr Spaß?
Ja, das, die gibt es auch schon gar nicht mehr. Die haben beide ganz viel Spaß gemacht.
Okay. Sehr gut. Gerade ein aktuelles Buch geschrieben über das Thema Pflege. Reden wir später noch drüber. Er ist einer der erfolgreichsten Medizinerklärer. Er hat ein Studium der Humanmedizin. Hat das auch abgeschlossen, muss man ja heutzutage mal dabei sagen. Ist promoviert Arzt, Medienjournalist und Moderator. Nochmals herzlich willkommen, lieber Johannes Wimmer.
Vielen Dank, vielen Dank.
So, und Jael Adler, auch Studium der Humanmedizin, Fachärztin für Dermatologie, also Hautärztin.
Haut- und Geschlechtskrankheiten, das gehört zusammen.
Sehr gut, oder nicht gut, doch, wie man will. Ärztliche Tätigkeit mit Fokus auf Haut, Darm, Ernährung, ganzheitliche Gesundheit, auch TV-Expertin überall im Öffentlichen, aber auch bei RTL Sat.1, viele Spiegel-Bestseller. Ich habe hier allein 4 gelistet und das aktuelle Buch heißt Genial ernährt, Spiegel-Titel Nummer 1. Meine Eltern hatten meine Buchhandlung, wenn sie die heute noch hätten, würde ich sagen, morgen bestellen, aber können sie trotzdem bestellen, die Leute, ne?
Sehr gerne.
Und gerne auch im lokalen Buchhandel, oder?
Absolut.
Mhm. Super.
Und auch also zum Hören natürlich, man kann ja heute Bücher auch hören.
Genau. Also, herzlich willkommen, Jael Adler.
Danke für die Einladung.
Super.
Danke.
Ich würde ausnahmsweise mit 3 persönlichen Fragen beginnen, weil die mich einfach persönlich interessieren. Ich habe mit 3 Dingen hadere ich. Erstens, ich nehme mir immer viel vor fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und dann ist immer dieser innere Schweinehund da. Ja, zum Beispiel am Samstagabend war ich länger unterwegs abends und habe auch mal 1-2 Bier getrunken, war ein toller Abend. Am nächsten Tag musste ich mich verabreden, um joggen zu gehen. Ich bin mir sicher, wenn ich mich nicht verabredet hätte, wäre ich nicht joggen gegangen. Also die Frage, welche Tipps haben Sie, um den inneren Schweinehund zu überwinden? Frau Adler.
Ich bin ein Hypochonder. Ich habe eine sehr starke innere Motivation, weil ich Angst vor Krankheiten und dem Tod habe. Deswegen habe ich auch Medizin studiert, weil ich hoffte, Lösungen zu finden, um keine Krankheiten zu bekommen und niemals zu sterben. Natürlich habe ich gelernt, das geht nicht so einfach. Aber das treibt einen schon an. Und für alle anderen ist natürlich, es gibt so eine psychologische Methode, die heißt WHOOP. WHOOP steht für Wish. Also was wünsche ich mir? Ich will gesund leben. Outcome, wie sieht es für mich dann auch aus? Elastisch, muskulös, sportlich, dynamisch. Aber was ist das Hindernis? Obstacle ist zum Beispiel, ich habe einen Kater und bin träge. Und dann der Plan ist dann das, was man sich vorher überlegt. Also wenn ich einen Kater habe und lieber auf dem Sofa bleibe, nein, dann verabrede ich mich vor, dass der Kollege kommt und wir gehen zusammen joggen. Also dass man Tricks anwendet, ja, also und den inneren Schweinehund zu überwinden. Das war also genau psychologisch richtig.
Super, Herr Wimmer?
Ja, sind ja joggen gegangen. Also das hat ja geklappt.
Ja.
Ja, so.
Aber nur wegen der Verabredung. Aber dann mache ich das halt immer.
Das ist ja richtig, genau. So, okay, das ist zusammen, das ist auch mehr Spaß. Heute, wo wir aufzeichnen, ist ja tatsächlich der Tag, der im Englischen heißt Quitter's Day. Also heute ist der Tag, wo die meisten Menschen tatsächlich auch diese Neujahrsvorsätze dann passé sein lassen. Noch nicht mal 3 Wochen.
Heute?
Heute der
9. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
Ja, das gibt es quasi, gibt's
okay,
die Erhebung. Also noch nicht mal 3 Wochen im neuen Jahr. Also ist ja eh schon so viel passiert. Man könnte ja schon einen Jahresrückblick machen. eigentlich ist das Jahr durch. Also und Es sind die kleinen Schritte und auch gut zu sich selber sein. Also es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt feststellt, Mensch, ich habe mir so viel vorgenommen, hat nicht geklappt. Deswegen bin ich ja kein schlechter Mensch. Trotzdem im Spiegel anlächeln und überlegen, so, dann bin ich jetzt mal ehrlich zu mir selbst. Was ist denn die eine Sache davon, die ich machen möchte? Und dann genau mit dieser WUP-Methode. Und dann, idealerweise hält man es 6 Wochen durch, dass es dann Routine wird. Und dann ist es drin. Dann ist halt eben morgens nicht mehr der sozusagen super Sirup, Karamellsirup in dem Cappuccino, sondern einfach nur noch ein Espresso.
Also 6 Wochen überstehen.
Dann hat der Körper das als Routine drin.
Sehr gut. Die zweite Frage, gibt immer so Trends von der Ernährung. Da war so eine, wie ist das noch, 16:8 Intervallfasten. Da war mal, ich glaube, vor 3-4 Jahren hat das irgendwie jeder Zweite gemacht. Ist das gesund oder was ist für Sie die beste Ernährung innerhalb von 24 Stunden?
Ich würde gerne an dieser Stelle an meinen Telefonjoker Yael Adler abgeben. Nee, aber Intervallfasten, das ist nach wie vor noch ein großes Ding. Viele machen das mal.
Viele machen das. Man hat gedacht, dass man damit ewig jung bleibt, dass das so ein richtig krasses Fasten wäre. Mittlerweile weiß man, man muss 2-3 Tage durchhalten mit so einem Fasten, dass der Körper in die zelluläre Müllabfuhr verfällt und verklebtes Eiweiß wegräumt, um damit wirklich zu verjüngen. Es ist also im Grunde im Moment sowas, man könnte seine Kalorienzufuhr damit kontrollieren. Andere kriegen aber Heißhunger und essen dann in den verbleibenden 8 Stunden umso mehr. Das heißt, nicht für jeden ist das eine Lösung. Es kann aber für jemanden interessant sein. Meine Lieblingsform der Ernährung ist die darmfreundliche Ernährung, also die mikrobiomfreundliche Ernährung. Wir wissen ja alle, die Darmbakterien helfen uns, beteiligen sich an unseren Organen, sind ein Gesamtorganismus. Und wenn wir die lieben Bakterien mit vielen Ballaststoffen füttern und viel Pflanzenkost füttern, dann haben wir schon eigentlich die halbe Miete für die Gesundheit.
Okay.
Oder mehr.
Dann, Johannes Willmann, noch die letzte Frage. Ich habe mir vor einiger Zeit extra einen Wecker gekauft, ja, wie früher, und habe den wirklich neben das Bett gestellt, weil ich mir vorgenommen habe, nicht mehr mit Smartphone ins Bett zu gehen. Ich habe es nicht geschafft, weil ich überall höre, das ist völliger Quatsch, das ist zum Regenerieren nicht richtig. Jetzt habe ich einen Podcast gehört vom Digitalminister, Modernisierungsminister Carsten Wildberger, der hat gesagt, die letzten 1,5 Stunden am Abend, beziehungsweise am Morgen hat er, glaube ich, gesagt, bevor er aufs Handy guckt, erstmal 1,5 Stunden wach werden, ins Leben kommen, Kaffee trinken, duschen. Wie ist das mit dem Smartphone?
Ja, also das eine ist ja das Licht. Da gibt es jetzt auch so extra Einstellungen, dass es nicht mehr ein ganz so anschreit. Merkt man selber, wenn man im Bett liegt und je nachdem, wer neben einem im Bett liegt, da irgendwie noch das Handy voll sozusagen hell hat, ist das ja schon störend, wenn man nicht selber drauf guckt. Da merkt man mal, was das eigentlich macht. Also wenn man selber sagt, oh, ich will eigentlich zur Ruhe kommen und dann bläst da dieses blaue Licht drüber, das ist zu viel. Also dieses Runterkommen abends tut gut. Aber es ist ja gar nicht das Gerät, sondern das, was das Gerät eigentlich trägt. Das sind Nachrichten, das sind nochmal Aufgaben, die reinkommen durch eine E-Mail. Das sind Dinge, die einen emotional irgendwie wachrütteln. Und das ist ja eigentlich, das würde man ja sonst auch nicht machen. Also man wird ja nicht morgens in der ersten Sekunde, wo man aufwacht, die Zeitung schon aufschlagen im Bett und sich da in die Nase drücken und irgendwie gleich schon ein Telefonat parallel haben, was sind die 5 Aufgaben für heute. Also dem Körper und dem Geist mal die Chance geben, runterzukommen und wieder hochzufahren, macht schon Sinn, weil wir auch jetzt wieder mehr erkennen, wie wichtig eigentlich Schlaf ist. Das ist natürlich in so einem Job, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne Handy geht. Wie viele Handys haben Sie denn?
1.
Oh ja.
Gut, ne?
Das ist schon mal gut.
Wie viel haben Sie?
Ich habe auch 1.
Ja.
Produziert.
Ist alles okay.
Ich habe ein Backup. Ja. Also ich habe tatsächlich habe ich natürlich jetzt zu Hause vergessen, aber ich habe eigentlich immer ein zweites, falls man, da ist doch so viel drauf, dass wenn eins schlapp macht, dann könnte ich das andere schnell hochfahren. Aber es sind jetzt nicht 2 unterschiedliche.
Okay. Jetzt müssen wir ernst werden. Die Frage, die eben gestellt wurde, ist die Frage, die alle beschäftigt. Es gibt irgendwie gefühlt immer mehr Zivilisationskrankheiten, mehr Krankheitsbilder. Wir haben eben gehört, Stichwort Prävention, Ernährung, Sport und vieles mehr. Frau Adler, stimmt das? Sind wir eine kranke Gesellschaft?
Absolut. Zivilisationskrankheit beschreibt ja, dass es durch die Veränderung der Moderne zunehmend Krankheiten gibt, die man vorher so nicht kannte. Und 74% der Todesfälle weltweit sind auf diese Erkrankungen zurückzuführen. Das heißt, das wären vermeidbare Erkrankungen.
Wie zum Beispiel?
Dazu gehört Übergewicht, dazu gehört Diabetes mellitus Typ 2, einige Krebserkrankungen und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Herzinfarkt, mit Schlaganfall. Und Herz-Kreislauf-Erkrankung bedeutet übrigens auch Demenz. Die meisten Fälle sind gar nicht durch Alzheimer-Demenz, sondern durch Gefäßverkalkung hervorgerufen. Und das nimmt zu, auch Übergewicht ist weltweit schon 42% der Erwachsenen sind betroffen. In Deutschland sind schon zunehmend Kinder betroffen, um die 20% oder mehr, je nach Statistik. Und 30-40% der Krebserkrankungen wären durch Lebensstilmaßnahmen vermeidbar. Und die großen Lebensstilmaßnahmen, das ist der Schlaf, das ist die Ernährung, Das ist Sport und Bewegung. Und dann sind es noch die guten menschlichen Kontakte, also das gute Miteinander ins Gespräch kommen und eben nicht nur vereinsamen mit seinem Handy zum Beispiel. Das hilft zwar auch, Kontakt zu halten, aber eigentlich brauchen wir echte Menschen.
Und was sind die schlimmsten Treiber von dieser Entwicklung? Ist es fehlende, schwache, falsche Ernährung, wenig Sport? Sind es die Reizüberflutung? Ist es Zucker?
Wir kommen immer weiter weg von dem, was die Natur für uns gedacht hat. Ich bin ja ursprünglich Hautärztin und ich sehe das an der Flut von Kosmetikartikeln, die uns von der Industrie übergehäuft werden, mit dem Versprechen, wenn wir uns damit nur schön eincremen im Mehrschichtsystem, werden wir ewig jung und faltenfrei. Wir wissen, das ist eine Verarsche. Und genauso ist das mit der Lebensmittelindustrie. Auch die dient nicht immer unserer Gesundheit, sondern die macht uns teilweise auch süchtig, weshalb es auch gar nicht so einfach ist, mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten, weil Sucht kann man sehr schwer mit Vernunft begegnen. Wenn also ständig Zucker und Fett und Salz und hochverarbeitetes mit vielen Kalorien auf unser Gehirn eindrischt, sehr süß, das macht uns süchtig. Und viele Lebensmittel sind heute nicht nur süß oder Fett, so wäre es in der Natur, sondern beides. Das heißt, es macht die ganze Zeit bling, bling, bling und du willst immer mehr davon. Und die Verantwortung liegt dann zum Beispiel auch bei der Industrie oder bei der Kontrolle. Außerdem ist es die Gesundheitskompetenz, die verloren geht. Wir haben vorhin auch schon mal im Vorgespräch gehört, ja, die Kinder in der Schule, im Kindergarten sollten schon Gesundheitserziehung haben. Mit Spaß, mit Leidenschaft, mit Lust. Denn gerade gesunde Ernährung kann richtig gut schmecken und ist keine Qual.
Wo man immer liest, hochverarbeitete Lebensmittel. Ich meine, Johannes Wimmer, irgendwie, es muss ja auch ein bisschen Spaß machen, das Leben, ne? Wenn ich jetzt den ganzen Tag keinen Zucker...
Ja, das sagt der Würstchenproduzent, ne? Also der sagt dann immer, das ist die Wurst des Lebensqualität. Und da gibt es ja auch verschiedene Bundesländer, wo das anders zelebriert wird. Und natürlich ist auch Wurst ist auch etwas, was, also wenn wir jetzt grillen, ja, oder so eine Weißwurst oder so, das ist schon was Tolles. Das Problem ist eben, wenn das so im Alltag sich so einschleicht, so schädlich wie das, was wir da kaufen, was hochverarbeitet ist, können wir selber gar nicht kochen. Also wir könnten keine Torte backen, das würden wir gar nicht schaffen. Also wir würden gar nicht so viel Zucker und Salz und Sachen da reinpressen können in diese Torte, wie sie am Ende dann sein müsste, um genauso zu sein, wie sie beim Bäcker ist, leider auch beim Bäcker schon, oder eben im Tiefkühlregal. Also das, was wir da zu uns führen, das ist im Labor so aufgebaut, dass wir mehr wollen. Und wir erinnern uns alle an die extra Portion Milch, nimm zwei mit extra Vitamin. Das ist halt einfach, also das ist wirklich ein blanker Hohn. Damit hat man Generationen regelrecht verseucht. Und das Problem ist mit dem, wenn man so sagt, ja, sich mal was gönnen, das kann man ja auch. Das sind auch andere Dinge, die gut schmecken. Man muss sich tatsächlich ein bisschen umtrainieren, aber ein selbst gebratenes Stück Fisch, ja, mit richtig tollem Gemüse, das muss man erstmal, das muss man erstmal wieder für sich ein bisschen entdecken, ja, also weil wir alle natürlich auch ein bisschen bequem sind und es soll schnell gehen und genau wie Adler gesagt hat, wir kämpfen ja gegen eine Nahrungsmittelindustrie, die hat ein Milliardenbudget, ja, und die drückt uns Dinge rein und wir Deutschen sind da ganz schwach. In Europa sind wir fast am schlechtesten von dem, was wir zu uns führen. In Deutschland ist ungefähr die Hälfte der Energie, die jetzt ein Erwachsener hier am Tag zu sich nimmt, ultra hoch verarbeitet. Das heißt, dieses Lebensmittel hat ganz viele verschiedene Fabriken gesehen. Schlimmer sind nur die Engländer. Wir sind so bei 46-50%. Die Italiener sind bei 19%. Und die essen ja auch Nudeln. Nudeln sind schon hochverarbeitet. Also da ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Gestern Abend saß ich mit Franzosen, mit französischen Freunden zusammen. Dann bringt er so eine selbstgebackene Zitronentarte mit, ne? Wo ich denke, einer, ich hätte gekauft. Die können die halt machen.
Wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, was würden Sie machen? Hängt das sehr stark mit der Regulierung zusammen oder ist es mehr die Eigenverantwortung, die Aufklärung?
Na, das ist immer dieses, ich bin überhaupt nicht der Typ für Verbote. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schlimm, weil ein Verbot muss ja auch wirklich so sein, dass ich mir ganz sicher bin, dass das so ist. Ja, es gibt natürlich jetzt, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt, ich fahre am Tag 180 Kilometer Fahrrad, ja, dann kann der ganz andere Dinge zu sich nehmen als jemand anderes. Das Problem ist nur, viele Menschen wissen gar nicht, die Kalorie, die Energie vom Essen, das ist ja nur die eine Sache. Wie viel Nährstoffe nehme ich denn mit dieser Kalorie zu mir? Und ich kann etwas essen, da ist nicht ein Vitamin dabei gewesen, aber ich kann auch etwas essen, was halb so viel Energie hat und viele Vitamine. Also idealerweise würde man die Leute anhalten, das besser zu machen. Ich glaube, dass eine moderne, eine weiterentwickelte Zuckersteuer Sinn machen könnte, um auch die Nahrungsmittelindustrie nicht nur zu bestrafen, sondern zu belohnen, wenn sie die besseren Nahrungsmittel macht, anstatt die ganz schlechten.
Teilen Sie das, Frau Adler?
Es ist ja so, dass die Getränke vor allem das große Problem sind. Die süßen Limonaden, ne, die Softdrinks. Und wenn man die schon besteuern würde, das würde sehr viel helfen, weil nachgewiesenermaßen die für diese weltweite Diabetes mellitus Typ 2 Pandemie zuständig sind. Auch gerade aus den USA die Fructose-Glucose-Kombination. Also Fructose ist ja eigentlich Fruchtzucker, aber der wird als billiges Süßmittel verwendet und macht auch wieder diesen Suchteffekt bling-bling im Gehirn. Und dann kam ja die Industrie auf die Idee, künstliche Süßstoffe einzuführen. Und dann wurde uns gesagt, ja, die werden ja einfach nur so durchgeleitet, die machen Spaß und haben keine Insulinerhöhung zur Folge. Das ist ja das Hormon, was den Zucker in die Zellen räumt. Und wenn dann da zu viel in den Körper gelangt, dann wird man durch Zucker dick und kriegt eine Insulinresistenz und kriegt einen Diabetes mellitus Typ 2. Und das würden die Süßstoffe nicht machen. Aber mittlerweile zeigen einige Forschungen, dass auch das ein großes Problem sein kann. Denn unsere Evolution, unsere Darmgesundheit ist ja gar nicht eingestellt auf solche chemischen Substanzen. Und die Darmflora fängt an, das zu verarbeiten in lauter Verzweiflung. Und dann hat man gesehen, ja, wenn man das zu sich nimmt, ja, da gibt es keinen Anstieg von Zucker und von Insulin. Aber eine Mahlzeit später hatte man immer vergessen zu schauen, diesen sogenannten Second Meal Effekt. Also was passiert bei der nächsten Mahlzeit? Und bei bis zu 60% der Konsumenten sah man, oh, die haben so eine Art Diabetes mellitus Typ 2 Stoffwechsellage entwickelt.
Mhm. Gibt es denn bei Typ 2, also Typ 2 ist meist eigenverantwortlich.
Ja, also Typ 1 kann man ist sagen, quasi angeboren, da können Menschen wirklich nichts für. Typ
2 ist autoimmun.
Also da hat der Körper selber verursacht, das sind Kinder oft betroffen. Das ist
Typ 2 habe ich sozusagen selber zu verantworten. Typ
2 hast du dir richtig angefuttert.
Ja.
Wobei, auch das ist so ein bisschen genetisch veranlagt. Das ist so, wenn meine Mama einen Diabetes Typ 2 hatte, dann habe ich das Risiko zu 50% geerbt. Und wenn beide Eltern betroffen sind, Papa und Mama zu 80%. Aber das ist ja kein Schicksal, das wir dann hinnehmen müssen, sondern genau hier setzt die Prävention an, die auch individualisiert sein muss. Wir müssen also gucken, hat dieser Mensch vielleicht schon einen erhöhten Langzeitblutzucker? Eine einfache Untersuchung beim Internisten. Und wenn das dann schon in die Richtung geht, also dass das Insulin nicht mehr genug den Zucker in die Zellen räumt, dann kann man noch rechtzeitig gegensteuern, bevor man krank wird. Aber das muss Menschen gesagt werden.
Und das checke ich überhaupt nicht, dass das auch nicht aus dem Gesundheitsministerium kommt, dass man mal sagt, lasst uns doch mal, wir screenen doch alles Mögliche, ja, und wir machen Brustkrebs und Dickdarmkrebsvorsorge. Lasst uns doch mal in Deutschland mal so ein richtiges Screening machen und mal alle einen Zuckertest machen quasi, ja. Ich habe jetzt auch gerade so ein Ding hier kleben, das dann aufs Smartphone mir sagt, was da so los ist. Das sieht meistens ganz gut aus. Wenn ich morgens ein Glas O-Saft trinke auf einen nüchternen Magen, und das mag ich eigentlich ganz gern, dann knallt der Zucker in Bereiche, wo man sagt, das ist eigentlich nicht mehr gut. Ja, also selbst bei mir, und ich mache schon relativ viel Sport und Bewegung, also ich sehe das sofort. Und wenn das Routine ist, weil ich denke, Mensch, so ein Glas O-Saft ist doch morgens gesund und da kann ich ganz anders reagieren als andere Menschen, dann ist das etwas, das müssten Menschen doch eigentlich wissen.
Das wäre jetzt wieder interessant für mich persönlich. Also morgens, wenn man aufsteht, was muss man also erstmal ein Glas Wasser trinken?
Oder ein Glas Wasser ist sowieso super, Wasser geht natürlich immer.
Und dann direkt Kaffee besser, oder erst
besser Mineralwasser. Ja. Ja, auch da, jeder kommt ja anders in den Tag. Es gibt ja nicht diese eine goldene Regel. Also bei uns gibt es zum Beispiel einen grünen Smoothie, der schmeckt so ein bisschen wie Meter Rasen. Da ist Sellerie drin, Spinat, Ingwer, Quark, Wasser und ein bisschen
Zitrone. Ist das so gekaufter oder selbst gemacht?
Nee, richtig, das ist richtig laut. Das ist mit so einem Ding und da müssen sich alle die Ohren zuhalten und dann erstmal raus. Und dann kommt auch noch ein bisschen Algenöl ein, das die andere Kollegin aus dem Fernsehen, die Anne Fleck, immer so gerne bewirbt. Dann darf man
die Frage
stehen lassen, dann schmeckt das ein bisschen.
Die sagt immer zwei Gläser Wasser am Anfang.
Auch zwei. So, und dieser grüne Smoothie, da ist halt kein Zucker drin. Das heißt, der füllt gut, der Körper kommt gut rein, der kriegt viel Flüssigkeit, aber der Zucker knallt nicht nach oben. Eine Banane hat viel Zucker. Also idealerweise würde man quasi, ich übertreibe mal, wie die Chinesen mit einem Kohl, mit einem deftigen Frühstück mit viel Ballaststoffen starten, anstatt mit diesem typischen
Französisch. Und Kaffee gibt es gar nicht bei euch, oder wie?
Doch, Kaffee, schwarzen Kaffee. Ja,
ist okay. Kaffee aber mit Milch ist schon schwierig, oder wie?
Na, wenn du jetzt sagst, du willst Intervallfasten, dann ist natürlich mit dem Kaffee das Problem, dass man sagt, dann je nachdem, wie viel Milch, wenn da 200 Milliliter Milch drin sind, das ist schon eine Menge, je nachdem, was ich da reintue, Vollmilch.
Im Gegenteil, Kaffee wird explizit empfohlen. Drei bis fünf Tassen am Tag sollten es sein. Denn das bekämpft zum Beispiel...
Wir machen alles richtig.
Typ 2 Diabetes wird dadurch vorgebeugt. Einige Krebserkrankungen, das Herz-Kreislauf-System wird trainiert. Es kann helfen, Demenz vorzubeugen. Und zwei gute Tassen Kaffee können mehr Ballaststoffe liefern für den Darm als eine kleine Banane. Und Polyphenole. Es gibt ja Pflanzenstoffe und es gibt eine tolle goldene Regel. Und es geht nämlich eben nicht um Perfektion, sondern es geht immer um die Balance. Aber eine Sache kann man sich toll heute mitnehmen. Das Ziel sollte sein, das hat das American Gut Project gezeigt, 30 verschiedene Pflanzen pro Woche zu schaffen. Das ist wie Pflanzenpunkte sammeln. Das ist eine tolle Challenge, macht richtig Spaß. Und da gehört jedes Gemüse dazu, jedes Obst, jedes Kraut, jedes Gewürz, Nüsse, ja. Saaten, Kerne, Pilze, gut. Aber eben auch Kaffee.
Sehr gut. Also die ganzen Rezepte, schicken Sie mir eine Mail. Ich schicke Ihnen das zu, carsten.lindemann@cdu.de. Wir werden das hinterher aufschreiben, auch deine Mischung da morgens.
Ja, der grüne Smoothie ist gefürchtet bei Social Media.
Also ja?
Ach,
den gibt es bei Social Media.
Ja, da wird öfter nach Rezepten gefragt und dann mache ich das und dann kommen da so ganz zerknirschte Fotos von Kindern, die das trinken müssen. Und da hätte ich auch Lebertran empfehlen können. Also man muss sich da auch ein bisschen reinarbeiten. Vielleicht fängt man mit dem gelben Smoothie an, man kann auch mal Blaubeeren und Banane reinmachen. Also man muss sich ja nicht kasteien. Ich habe ja auch nicht von Tag 1 an diesen grünen Smoothie getrunken, sondern der war erst noch ein bisschen süß und dann habe ich das aber mal weiter rausgeschwemmt. Und jetzt ist das für mich tatsächlich, ich schmecke zum Beispiel so Selleriestangen und im Supermarkt sehe ich schon, ist die wirklich grün oder ist die so ein bisschen blass, wo kommt die her? Das ist enorm, was man anfängt zu schmecken. Und auch nochmal zum Thema Kaffee. Ich glaube, wichtig ist nicht, dass alle denken, diese Maschine mit den Kapseln, die macht jetzt den super tollen Kaffee. Also je natürlicher der Kaffee ist, desto besser ist.
Also am besten Filterkaffee und nicht diese ganzen teuren
Maschinen. Ja, und wie Oma früher vielleicht sogar selbst gemahlen. Das okay. Hat auch was Meditatives, mal an so einer Kaffeebohne
Siebträger.
Riechen. Ja. Siebträger ist
das findet bei euch zu Hause statt.
Ja, wir haben richtig, da gucke ich sogar drauf, wann der geröstet ist. Mir macht das, irgendwann fängt es an, Spaß zu machen. Hat mir früher überhaupt keinen Spaß gemacht. Jetzt rieche ich mal am Kaffee und merke so richtig,
und damit verdient man Geld. Nein.
Da gibt man Geld aus. So eine Maschine ist auch meistens teuer. Also, dass ich damit Geld verdiene. Nee, meine Kaffeebohne kommt erst noch.
Sehr gut. International, gibt es einen Vergleich über diesen Typ 2 Diabetes, wo das mehr ausgeprägt ist, in welchen Ländern und wo nicht?
Ich glaube, man muss einmal ganz kurz, Yael hat da garantiert aus der zivilisierten sozusagen, oder das ist jetzt falsch angefangen, manche sehen sich ja als zivilisierter als andere und dann heißt es immer, ja, in anderen Ländern, die auch die arm sind, da wird es ja sowas nicht geben. Ja. Diabetes, Übergewicht, ein Riesenproblem in Ländern, die langsam auch Anschluss finden an sozusagen an der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir in der Welt haben, weil eben auch die zugeschwemmt werden mit billigen Nahrungsmitteln. Und auch ganz einfacher weißer Reis ist tatsächlich vom kalorischen Index und glykämischen Index nicht gut. Also selbst in Ländern, wo man denkt, ja, das ist so eine Wohlstandskrankheit, ist es nicht. Mittlerweile ist Diabetes ein weltweites Problem durch alle Schichten und alle Länder durch. Und Yael hat sicherlich noch ein paar bessere Beispiele, wo es so ganz explizit ein Thema ist. Aber das ist nicht so, dass es einen nur erwischt, weil man dann irgendwie den Kühlschrank voll hat.
Frau Adler?
Also tatsächlich in Deutschland sind es 10% der Bevölkerung, die einen schon nachgewiesenen Diabetes mellitus haben und 90% davon haben den Typ 2. Ich denke, in den USA wird, also ich kenne nicht alle Zahlen, das noch stärker sein. Das
ist mehr, würde ich auch sagen.
Ja, also je mehr Übergewicht, desto mehr Diabetesrisiko ist tatsächlich.
Und das ist eine Krankheit oder eine also man kann fast eine Stufenkrankheit sagen, eine Erstkrankheit, aus der sich so viele andere entwickeln, die brennt ein richtiges Loch in die Kasse. Mhm. Diabetes kostet richtig. Und das spüren wir alle, wenn wir höhere Beiträge zahlen müssen. Das spüren wir alle, wenn die Kassen irgendwann sagen, das können wir nicht mehr erstatten. Also Diabetes frisst ein Geld auf das Herz.
Und weil du vorhin von deinem Orangensaft erzählt hast, der ja eigentlich als gesund gilt und morgens die Darmtätigkeit anregend und ja klar, da ist Vitamin C drin und wenn der gepresst ist, da sind auch Fusseln drin, die sind ja gesund. Aber ein Leberspezialist und Forscher der Universität hat mir gesagt, also so ein Glas Rotwein ist für die Leber weniger schlimm als ein Glas Orangensaft. Das muss man sich mal reinziehen.
Guck mal hier, jetzt. Die Menge tobt.
Und,
das wird noch was mit der Gesundheitsministerin.
Warum? Weil diese Fructose, die da freigesetzt wird, die ist ja eben nicht in einer Orange, die man erstmal mühselig zerkaut, wo ganz viel Ballaststoff ist, sondern die rauscht rein und die wird direkt in die Leber geleitet und es bildet sich dort eine Fettleber. Und mittlerweile gibt es unendlich viele Kinder bereits, gerade in den USA, aber auch schon hier, die eine Fettleber haben, eine nicht alkoholische Fettleber. Und das kann zu Leberzirrhose führen, zu Leberkrebs, zu Lebertransplantationsnotwendigkeit. Und das schon im Kindesalter. Also wenn man anschaut, so viele übergewichtige Kinder, so viele Kinder oder jüngere Menschen, die auch einen Diabetes Typ 2 haben und eine Fettleber, was das an Folgekosten für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bedeutet.
Und da kommt es ja nicht raus, ne? Also wenn wir von einer Fettleber oder einer Leberzirrhose sprechen, dann sprechen wir eigentlich von schweren Alkoholikern, die das bekommen. Und dieser Fruchtzucker ist quasi schlimmer als der Alkohol. Und wir drücken den Kindern da, hier Großeltern und Eltern dabei, die drücken in diese Quetschis und sowas rein, weil sie denken, das ist ja so natürlich. dann lieber ein paar Gummibärchen. Also es ist wirklich, das wird einem immer wieder vorgegaukelt. Auch diese vermeintlich gesunden Nahrungsmittel sind aus der Industrie. Und wenn man anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, ist das schon manchmal bitter. Aber es ist natürlich auch jeder, der Kinder hat, weiß, klar, die lieben halt auch mal Nudeln mit Butter. Ja? Also ist jetzt nicht so, dass bei uns zu Hause nur Brokkoli gegessen.
Stevia zum Beispiel, denken viele, ist eine gesunde Art zu süßen, weil das kommt ja aus so einem gesunden Blatt und auf den Packungen sind auch grüne Blätter drauf. Ne? Und wir wissen, Stevia ist mittlerweile ein Glykosid, ein total durch chemische Schritte gewonnener Süßstoff, der 300 Mal so süß ist wie normaler Haushaltszucker. Und die WHO sagt ganz klar, wir wollen weg von diesem intensiven Süßgeschmack, weil der uns süchtig hält. Aber der Verbraucher weiß sowas gar nicht und fällt natürlich auf diese schöne Verpackung rein. Also hier brauchen wir auch sehr viel Gesundheitsbewusstsein. Über die Hälfte der Deutschen hat eine reduzierte Gesundheitskompetenz. Ja. Das würde viel Prävention bedeuten.
Ja. Jetzt müssen wir doch nochmal einen Schwenk machen zu Politik, Gesundheitspolitik sozusagen. Friedrich Merz hat eine Statistik zitiert, indem wir die meisten Krankheitstage mithaben von allen entwickelten Ländern. Ich glaube, das waren entwickelte Länder, die damit drauf waren. Also wir waren immer oben im Spitzenranking, Platz 1, 2, 3. Womit hängt das zusammen?
Tja, also ich glaube, viele, die hier sind, fragen sich das auch. Also früher, ich bin jetzt mit meiner Mutter hier und ich weiß noch, die kommt vom kleinen Bauernhof im Münsterland und wir haben da früher auch immer mit angepackt. Also da war krank sein, gab es da gar nicht. Ja, das war auch nicht gesund. Also dieses sich immer durchschleppen und immer weitermachen, obwohl man nicht mehr kann oder im Großraumbüro alle anstecken, ist auch nicht toll. Ja? Ich glaube, wir haben mittlerweile in der Gesellschaft das Wort Resignation klingt immer so abgeschmeckt. Leute geben auch einfach auf. Die sagen, wofür mache ich es denn? Wofür steht denn auf? Wenn ich schaue, Leute bei mir im Team, die vielleicht Mitte 20 sind oder Mitte 30, die sagen, du, kann mir eh kein Haus leisten. Ich brauche noch nicht mal auf ein Auto sparen. Ich brauche es auch nicht. Da steht so ein Mietding da vor der Tür. Wofür mache ich es denn? So, und wofür stehe ich denn auf? Und das beantworte mal jungen Menschen oder auch Schülern, auch die Schulfehltage. Wofür machen die es denn? Und ich glaube, das ist die große Lüge, dass es immer heißt, ja, morgen ist es besser und morgen kommt der Boost und jetzt, wir haben es fast geschafft. Ich befürchte, wir werden, weil wir auch nicht die Schnellsten sind, das waren die Deutschen nie, das waren wir bei Corona schon gar nicht, wir brauchen ein bisschen länger, dafür kommen wir dann mit Schmackes um die Ecke. Ich sage mal, 3 Tage zu spät zur Party, dafür 3-mal so hart gefeiert. Das haben wir bei Corona gesehen, mit den Masken, mit allem, haben wir wunderbar gesehen. Und ich befürchte, wenn wir mal ehrlich drauf schauen würden, dann sehen wir, es wird noch viel schmerzhafter. Wir sind noch gar nicht am Boden angekommen. Und das mal zu realisieren, die Leute spüren das, aber es wird ihnen immer was anderes gesagt. Ich glaube, einfach Ehrlichkeit wird da helfen und zu sagen, pass auf, es wird noch ganz, ganz bitter. Und auch im Gesundheitssystem, Gesundheitspolitik, der Schmerz ist noch gar nicht groß genug, aber man merkt, er wird größer und dann ist irgendwann der Antrieb weg. Und ich kann es verstehen.
Und es gibt auch viele seelische Themen, die ungelöst sind. Obwohl es uns ja eigentlich verhältnismäßig noch gut geht oder besser als vielen anderen, sind viele Menschen seelisch sehr belastet und sehr gestresst und auch das macht krank. Das ist von allem die Einsamkeit, dann ist es vielleicht auch immer dieses Online-Sein. Aber Tatsache ist, wir brauchen mehr Psychoanalytikerplätze als ja, ne? Also die Leute haben ja jetzt nur noch Online-Angebote, weil sie gar keinen Platz mehr bekommen, um ihre Depression, ihr Burnout zu behandeln. Und das geht auf den Rücken. Ne? Menschen haben Schmerzen, bewegen sich dann weniger, werden übergewichtig, machen dann weniger Sport, sind dann auch kränker. Das ist ja so eine Kettenreaktion. Also es ist eine, glaube ich, eine Mischung. Man kann nicht sagen, dass wir alle jetzt fauler werden und deswegen ständig krank werden. Man kann auch nicht sagen, dass sehr leichtfertig auch krank geschrieben wird. Man muss alles, was du gesagt hast, in Betracht ziehen und vieles mehr. Es ist auch eine Art vielleicht, genau, aufgegeben haben. Ich bin öfter in der Schweiz, wo ich auch eine Präventionssprechstunde quasi anbiete und dort arbeitet man extrem viel und die gucken sich dann auch die deutschen Nachbarn an und ein bisschen neidisch, weil die Deutschen etwas weniger arbeiten, weniger mehr Urlaub haben als sie selber, aber die leisten sehr viel und dann haben sie einen entsprechenden Wohlstand, aber es hat eben zwei Seiten, diese Medaille. Interessanterweise sehe ich bei den Schweizern, ich mache ja immer so Kaki-Analysen, also Mikrobiom-Analysen, Darmflora.
Wie heißen die?
Kaki? Ich nenne sie so, ich habe es gerade so genannt. Also molekulargenetische Stuhlanalysen, wo wir die Bakterien im Darm anschauen.
Okay.
Und ich sehe bei den Patienten dort, im Vergleich zu meinen jetzt deutschen oder Berliner Patienten, viel häufiger eine sehr hohe Artenvielfalt im Darm. Und woher kommt es? Durch regionales Essen, durch saisonales Essen, man wertschätzt gute Essensqualität und man bewegt sich aber auch viel. Und das hat man hier so ein bisschen verloren und man sagt auch, dass die Schweizer deswegen 3 Jahre länger leben als die anderen Europäer. Das heißt, so diese großen Lebensstilmaßnahmen wirken sich auf die Darmflora aus und das hat dann was auch mit der Gesundheit zu tun. Gut. Das heißt, wir müssen weniger Wurst, weniger Zucker, weniger Salz und mehr Bewegung, besser schlafen und unsere Seele balancieren. Vielleicht wären das schon wichtige
Tipps. Ganz einfach.
Ganz einfach.
Was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass wir da immer über diesen Staat reden. Irgendwie bei mir war es so, oder ist wahrscheinlich heute noch in vielen Bereichen so, dass schon in der Familie auch Dinge vermittelt wurden. Also bei mir war es normal, total, dass ich in jungen Jahren keine Cola trinken durfte.
Ja, total.
Das war halt so bei
oder
uns
halt als Dorf. Genuss zum Geburtstag.
Genau.
Ja.
Also da reden wir viel zu wenig drüber, dass auch die Familie eine Verantwortung hat, diese Werte weiterzugeben. Dass man, was man macht, was man nicht macht, etc.
Ja, das sagt sich als Politiker leicht. Das ist natürlich ein super, das
ja,
ist super
Ding, um das noch, rauszuhauen. Es wird kaum noch ausgesprochen. Ganz
ja.
ehrlich, es ist immer der Staat, seit Corona sowieso.
Ja.
Aber wir müssen doch die Familie stärken.
Ja, es gibt in der Schule wird es nicht richtig beigebracht. Ich muss auch sagen, wenn man so das Schulessen sieht, dass da die Kinder da bekommen, weil jetzt auf einmal, früher war die Schule immer so kurz in Deutschland, dann hieß es, die muss länger sein. Ach Gott, die brauchen ja was zu essen. Also das ist schon auch wirklich totgekocht. Ne? Also das ist nicht so toll. Da tun sich andere Länder auch ganz schwer. In vielen anderen Ländern wird mittlerweile, weil ja diese ganzen Delivery-Services am Handy sind, McDonald's in die Schule geliefert und dann heißt es, das darf wieder auch nicht sein. Ja, ist ja logisch, ja, aber das Schulessen schmeckt so schrecklich, dass die dann sich was anderes bestellen. Also wir müssen da irgendwie anfangen, drüber nachzudenken, wie das geht. Was mich total stört, ist dieses, dass es dann immer heißt, ja, aber da ist jetzt jemand selber schuld und dann muss er das irgendwie doch auch selber bezahlen. Also wir haben ja in Deutschland das Recht, wir haben ja einen freiheitlichen Gedanken. Ich darf ja machen, was ich will. Wenn mein Lebensinhalt nach der Arbeit 2 Tüten Chips und 8 Bier auf dem Sofa sind, jeden Abend, dann ist das mein gutes Recht. Was mir wahnsinnig leid tut, und das habe ich in der Notaufnahme, ich habe dann doch auch ein bisschen in der Klinik gearbeitet, ja. Erfahren ist, wenn die dann mit großen Augen und einem Herzinfarkt oder Raucher mit der COPD reinkommen und in der Sekunde, also die halten bis zum Krankenhaus durch und dann werden die reanimationspflichtig, da muss man pumpen und drücken und schocken und dann einen angucken und sagen, das wusste ich gar nicht. Das ist bitter. Das ist das, ja, man lacht das erste, zweite Mal. Das ist richtig schlimm. Dass Leute es nicht wissen, sie können es ja machen, sie müssen aber auch wissen, was das bedeutet.
Ja.
Und das, wenn man mal, das weißt du genauso, wenn man mal in diese panischen Augen eines Menschen, der wirklich Todesangst hat, schaut, und das ist eine Zivilisationskrankheit, die ihn dahin gebracht hat, tragischer geht es gar nicht.
Da geht es um das Thema Eigenverantwortung, Frau Adler. Wird die groß geschrieben bei uns im Gesundheitsbereich oder wird da zu wenig?
Es wäre gut, wenn sie größer geschrieben würde. Grundsätzlich ist es so, wenn Leute glauben, die Verantwortung dem Arzt zu übertragen, dem Staat, der Krankenkasse, dann wird das nichts. Die Basis, also es gibt ja eine Arzt-Patienten-Beziehung und die kann nur gut funktionieren, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, wenn beide sich partnerschaftlich auf Augenhöhe bewegen. Der eine weiß mehr über Gesundheit, aber beide arbeiten an derselben Sache. Aber nur zu sagen, hier Arzt, mach mal, der Patient muss selber dranbleiben, er muss sich um sich kümmern und er muss auch. Also Zahnbürste gibt es einfach nicht auf Kasse. Ne? Also manche Dinge dürfen auch etwas kosten. Man darf in sich investieren. Man darf sich wertschätzen. Das ist ja auch eine Frage des Respekts, des Selbstrespekts, der Selbstachtung.
Ja, jetzt ist super mit der Zahnbürste ganz kurz noch. Die funktioniert ja. Also ich meine, wir putzen ja die Zähne nicht erst, wenn der Zahn wehtut, sondern wir machen das und die meisten Deutschen machen das regelmäßig. Also ich würde sagen, es gab eine Zahl, wo man denkt, hä, so gering, aber also die große Mehrheit der Deutschen putzt regelmäßig die Zähne.
Ja.
Ja, und das machen wir ja. Und. Das machen wir, das ist eine Prävention.
Ja.
Das ist die beste Prävention, die super funktioniert. Und wenn wir das ein bisschen in andere Bereiche bringen würden, das wäre schon toll.
Ja. Jetzt gibt es Ideen, die diskutiert werden in Sachen Eigenverantwortung. Zum Beispiel habe ich letztens gelesen, eine Studie, ich glaube mehr als 50% der Menschen suchen vor allem am Wochenende die Notfallaufnahme in die Kliniken auf, um einer Erkältung etwas entgegenzuwirken oder
ja, das sind immer die leichten Opfer, ne? Auf die wird dann immer eingeprügelt. Wenn du mal selber nachts um 1 in der Notaufnahme einen Handwerker hast, der mit so einer banalen Erkrankung kommt, hinter der dann oft psychischer Druck doch steckt, ein ganz anderes Thema, wenn man sich mal mit ihm unterhält, und der dir sagt, wann soll ich denn zum Arzt? Ich habe Mitarbeiter, wenn ich das jetzt nicht mache, ich kann nur jetzt und ich habe es jetzt so lange ausgesessen oder ich habe Menschen diagnostiziert mit einem Darmkrebs, der so weit war, dass man wusste, dieser Mensch wird nicht mehr lange leben, weil die nicht hingehen.
Und das ist ja auch total richtig, aber wenn man liest, dass über 50% dort hingehen wegen einer Erkältung, wegen
Ich schnupfen.
Ja, versteh doch mal, warum die das machen. Bevor man immer sagt, das ist, die sind alle dämlich oder die machen das nicht. Frag doch mal die Leute, warum machen sie das denn? Mal ehrlich fragen.
Es ist auch weiterhin oft schwierig, einen Arzttermin zu bekommen. Also das ist ja der Klassiker, ne? Freitagmittag, dann landen alle in der Notaufnahme, weil einfach irgendwie tagsüber oder an den Tagen davor kein Arzttermin frei war. Wir sehen das ja auch beim Hautkrebs. So oft sagen mir Kassenpatienten, sie haben keinen Termin bekommen. Also man muss im Grunde immer vorbeugend seine Termine machen, ein Jahr im Vorlauf, damit man dann den Termin auch hat. Erst zum Facharzt zu gehen, wenn sozusagen schon eine Gefahr lauert, ist problematisch. Also ich wäre schon dafür, dass man auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu seinem Hausarzt pflegt. So diese Hausarzt als Lotse finde ich eine ganz wichtige Sache. Und im Notfall kann der dann auch einen befreundeten Facharzt anrufen und sagt, hey, das musst du dir mal schnell angucken.
Ja, und was wirklich schlau wäre, wäre in der Notaufnahme dann einen Hausarzt nochmal vorne hinzusetzen und sagen,
so eine Triage.
Aber nicht Triage, was willst du hier, geh nach Hause, sondern pass mal auf, du musst ein bisschen länger warten, aber guck ich mir an.
Was hättet ihr noch für Ideen, was man machen könnte, um die, ich meine, wir werden immer älter, es gibt immer eine bessere medizinische Versorgung, was alles gut ist, dass die Systeme effizienter werden müssen, ist offenkundig.
Also ich sehe in meiner täglichen Arbeit in der Sprechstunde, dass Menschen eine Art Lotse brauchen. Es ist sehr viel damit getan, dass man erstmal sich hinsetzt, alles anguckt, persönlich klärt, was kannst du tun, welche Risiken, welche Maßnahmen, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Lebensmittel, welche Arzneimittel, welcher Facharzt. Also, dass alle Fäden irgendwie zusammengeführt werden. Und das ist ja ursprünglich die Aufgabe des Hausarztes, der aber mittlerweile so voll und überladen und überfordert ist, der kann das gar nicht mehr alles leisten oder die. Ja? Das heißt, wir brauchen wieder mehr Hausärzte, die sich darum kümmern. Und es ist auch schön, das kann man auch online anbieten, dass man diesen Service weiterhin ausbaut, dass man abends, freitags, ne, wenn man jetzt keinen Hautarztfreund hat, die Möglichkeit hat, jemand sein Bild von nässenden Knie zu schicken und fragen, muss ich jetzt damit in die Notaufnahme oder kann ich erstmal einen Quarkumschlag oder einen Schwarzteeumschlag machen? Also Menschen sind oft so, haben so gar kein gutes Körpergefühl mehr und wissen gar nicht mehr, ist das jetzt schlimm oder nicht? Und ich gebe dir recht, die gehen in die Notaufnahme, weil sie oft wirklich reale Angst haben. Vielleicht sind das nur Filzläuse, aber es juckt so schlimm, das kann ja auch was Böses sein.
Ja, das ist ja nicht dein Job, das zu wissen. Ja, also das ist, wenn der Elektriker, rufe ich an und er kommt und sagt, also, Herr Dr. Wimmer, so schlimm ist das jetzt nicht. Ich sage, ja, ich krieg den Rechner nicht mehr an. Also das ist ja immer die Wahrnehmung. Ich glaube, was wir ganz wichtig, was wir sehen müssen, ist, dass das auch bevölkerungsspezifisch ist. Ja, also wenn ich mich jetzt hier so umgucke, ist das Durchschnittsalter ja auch nicht 16. Und wenn man dann mal schaut, was ist denn in dem Lebensalter, wo ich sage, ich arbeite nicht mehr, ja, und der Wunsch ist von uns allen, wir wollen zu Hause bleiben und so weiter, ja, und wenn dann aber die medizinische Versorgung nicht gut ist, dann wird ein kleines Problem ganz schnell zu einem großen Problem und dann wäre ich ein Pflegefall, so. Und das ist auch so ein Ding, dass man jetzt auch diese Diskussion über Pflegegrad 1 abschaffen. Wir müssen doch gerade versuchen, die Menschen eigentlich möglichst lange auf ganz kleinen Pflegegraden zu halten, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, die Leute zu versorgen. In England ist es mittlerweile so, der Krankenwagen kommt zu spät zu dir, obwohl das Gesetz sagt, der müsste in 18 Minuten da sein. Ja, weil der vor der Notaufnahme warten muss, weil die Patienten nicht abliefern können. In der Notaufnahme können die Patienten nämlich nicht auf die Station verschieben und die sind vollgestopft, weil sie die nicht in die Pflegeeinrichtung bekommen. Ja. Also der staut sich bis zu meinem Herzinfarkt, wenn ich einen Notarzt brauche.
An dieser Stelle... Du hast ein Buch geschrieben, Sie, wir duzen uns, genau, du.
Ist mir jetzt auch schon rausgerutscht.
Ja,
ja. Es ist ja auch,
wir sind ja unter uns.
Ja, wie bei anderen Formaten.
Ja.
Du hast ein Buch rausgebracht, auch Bestseller?
Ja, Bestseller nicht, Pflege ganz so sehr zieht es nicht. Der Bestseller ist das Online-Portal pflegeabc.de.
Ja.
Das ist eine Online-Plattform, da meldet man sich mit Namen an, welche Krankenkasse man hat und E-Mail-Adresse und kann dann ganz viele verschiedene Kurse wie in so einer Bibliothek schauen über, wie lagere ich richtig, wie wasche ich jemanden richtig, wie gebe ich richtige Medikamente. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt denke, Mutti hat einen Pflegefall, wie beantrage ich den? Wir machen sogar die Pflegegradanträge für Menschen. Also wir haben schon über 5000 Faxe an die Kassen verschickt. Krankenkassenmitarbeiter machen unseren Service, weil der schneller ist als aus der Kasse. Und die Menschen haben schon über 140.000 Stunden Content geschaut. Alles zum Thema Pflege, auch Selbstfürsorge, Trauer, Demenz. Das, was man halt einfach wissen muss. Weil die pflegenden Angehörigen das Rückgrat der Pflege in Deutschland sind. Würden die streiken und sagen, und das merkt man vor allem in einem Flächenstaat wie Schleswig-Holstein. Das ist, die Pflege findet bei euch zu Hause statt. So, und die Menschen, das ist auch der einzige Hebel, den die Gesundheitspolitik hat, sind diese Menschen. Das heißt, und wir haben gemerkt, wenn wir denen was an die Hand geben, dann die Kasse bezahlt das ja, das rechnen wir mit der Kasse ab, da muss man nichts machen, man kann sofort anfangen. Jeden Euro, den die Kasse bei uns ausgibt, spart sie sechsfach ein. Das ist mal endlich etwas, wo man sagt, das macht ja Sinn, weil es auch nur Sinn macht, mit den Angehörigen zu arbeiten. Wir können nicht andere Länder nach Brasilien fliegen und da 600 Pflegekräfte mitnehmen. Den nehmen wir ja dem Land, das finde ich völlig unfair. Ja? Und wir schaffen es auch nicht schnell genug, die selber auszubilden. Wir brauchen Versorgung im Thema Pflege und das wird richtig kommen. Das ist wie beim Tsunami. Das Wasser zieht sich gerade zurück und dann kommt die Welle. Und die Welle, das will keiner hören, aber die Welle sitzt ja hier. Noch seid ihr alle fit. Ja? Meine Mutter ist fit. Ja, keiner will das hören. Aber wenn ihr jetzt beim Kaffeekränzchen sitzt und ihr sagt, oder im Dorf irgendwie, da man trifft sich, das wird in 10 Jahren, wird die Dorfrunde anders aussehen. Ja. Und da ist es einfach wichtig, und ich habe 100 Bücher mitgebracht, wen das irgendwie betrifft, dem unterschreibe ich das gerne draußen danach. Also mir wirklich
bezahlt werden oder kriegen die?
Gibt so,
okay. Ja.
Aber nicht 100 auf einmal. Ja. Man muss einen plausiblen Grund vorbringen.
Ja, sehr gut. Aber zum Schluss nochmal, ich kann euch jetzt nicht entlassen. Also dieses Jahr die gesetzliche Krankenversicherung, zweistellige Milliardenbeträge fehlen. Vieles, was wir gerade angesprochen haben, Prävention, Ernährung und so weiter, das ist mehr ein mittelfristiges Thema, müssen wir jetzt mit anfangen. Will ich gar nicht beiseite schieben. Trotzdem, wenn ihr jetzt politisch Verantwortung tragen würdet dieses Jahr und ihr müsstet diese 15 Milliarden aufbringen, wo würdet ihr Effizienzen, wie man so schön sagt, herausholen und wo würdet ihr rangehen, um dieses Geld zu sparen?
Und du guckst mich so an, wollen wir nicht bei IAE? Ladies first, Assi. Ja, das Sparen, mal eben so sparen in der Medizin, das tut richtig weh. Ne? Also da musst du dir klar sein, dass wenn du jetzt hart sparst, das kann auch mal ein Leben kosten und das kann Schmerzen verursachen und das ist unangenehm. So, das müssen wir, glaube ich, mal einmal realisieren, dass das System, es wird noch rumgejammert. Also erstmal würde ich mir ein Gesundheitsministerium wünschen, das mal anfängt bei den Menschen und nicht sich von Krankenkassenverbänden, von Krankenhäusern, von Arzneimittelherstellern immer reinreden zu lassen, sondern es geht ja um uns, um die Menschen. Und dann, und das kommt aus Amerika, jetzt muss man überlegen, aus Amerika, wo man sagt, muss man alles selber bezahlen. Ich würde anfangen, und das kostet erstmal Geld, ich glaube, das amortisiert sich sehr schnell, dass anstatt eines bedingungslosen Grundeinkommens, Bürgergeld etc., ich würde als allererstes den pflegenden Angehörigen ein Gehalt zahlen. Und das geht auch genauso für Eltern, die sagen, ich kümmere mich um die Gesundheit des Kindes, dass man dann nämlich wieder in der Familie anfangen kann. Und man kann dann auch sagen, dafür muss man auch eine gewisse Schulung durchlaufen. Aber in Amerika gibt es die ersten Bundesstaaten, und da war ich, haben wir das angeschaut, wo ein pflegender Angehöriger 2000 Dollar im Monat dafür bekommt, dass der zu Hause richtig pflegt. Das finde ich fair.
Gut, ich frage nach Sparen.
Nee, stimme ich aus.
Okay, Frau Adler.
Ich würde täglich eine Stunde Sport in Kindergarten und Schule einführen. Das kostet eigentlich nichts. Ich würde das Fach Gesundheit einführen. Ich würde für gesundes Schulessen und Kindergartenessen sorgen. Und ich würde Vorsorgemaßnahmen belohnen, also gesunde Maßnahmen von wegen Sport, aber auch einfach zur Vorsorge gehen. 11% der Männer gehen übrigens nur zur Vorsorge, wie ich hörte. Hier sind jetzt ganz viele Männer, sie sehen auch alle super elastisch und gesund aus.
Aber guck mal, das jetzt kommt das so.
Ist das jetzt auch nicht repräsentativ? Also dass sozusagen wirklich man regelmäßig diese Angebote, die es ja gibt, nutzt, weil wir da so viele Leute rechtzeitig rausfischen, selbst über die Hälfte aller Krebserkrankungen wären sozusagen heilbar, wenn man sie, oder sind es bereits, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Das heißt, den Kopf in den Sand stecken bringt nichts, sondern lieber angehen, und damit wäre schon ganz viel verbessert.
Aber ich bin kein Steuerexperte. Vielleicht ist diese Zuckersteuer, vielleicht ist die auch wirklich mal etwas, was man ernsthaft durchrechnen müsste. Da müssen aber Leute auch mal durchrechnen und nicht einfach sagen, wir machen das jetzt.
Und der Industrie eben wirklich auch Schranken geben, dass Quetschmuße nicht als gesundes Lebensmittel verkauft werden und andere Süßigkeiten nicht auf Augenhöhe den Kindern in die Augen springen, sondern dass wir eben auch gemeinsam wieder zu Hause kochen, unverarbeitetes Lebensmittel als interessant und attraktiv darstellen und nicht diese, wo man einfach am Tag 500 Kalorien mehr zu sich nimmt mit den hochverarbeiteten Lebensmitteln.
Also ich finde mehr für Aufklärung. Ich finde das auch gut in den Schulen etc. Bei einer Steuer, jetzt Zuckersteuer zum Beispiel, wo ich immer ein Problem mit habe, ist, wenn man jetzt eine Zuckersteuer machen würde, und das Geld würde genau dahin gehen, Aufklärung und so weiter, würde ja jeder sagen, okay, wir denken da mal drüber nach. Aber das Problem ist, glaube ich, dass der Hunger des Staates nach neuen Steuereinnahmen unbegrenzt ist, dass man das Geld nutzt und dann wieder für irgendwas ausgibt.
Nee, dafür kommen wir Panzer bringt. Oder sowas.
So, und der Zuckerpanzer. Deshalb bin ich eher dafür, das Geld zusammenzuhalten und darüber nachzudenken, wie wir wirklich Prävention machen. Ja. Und das beginnt in der Familie. Wir machen jetzt einen sehr harten Cut. Zum Ende hin wird immer gekickert bei mir. Gekickert wird oft in einer Kneipe, da sind wir wieder beim Thema Gesundheit. Obwohl man muss ja nicht
Kneipp Bier wird trinken. Gesünder, als man denkt. Genau, also auch das eine Bier, meinetwegen. Das Wichtige ist, dieses Zusammenkommen, sich austauschen, sich auch mal was von der Seele reden und merken, ich bin nicht allein. Kneipen, mehr Kneipen. Nicht, man muss ja nicht drin rauchen, aber
wer will. Ja, sehr gut. Frau Hartler, gehen Sie oft in die Kneipe und wünschen Sie sich auch mehr Kneipen?
Nein.
Wir haben ja jetzt einiges gemacht mit der Mehrwertsteuersenkung, um die gerade auch im ländlichen Raum.
Ich bin für mehr Fermentieren.
Ja. Ja. Guck mal. Komm.
Wann wurde das letzte Mal gekickert?
Technisch ist es einfach, dass man wieder lernt, Essen zuzubereiten und Essen zu verstehen.
Ja, gut. Gekickert?
Ja.
Ein paar Monate wird es her sein. Hart abgezogen worden von ein paar Nichten und Neffen.
Ja, Frau Adler?
Noch nie, ich werde es heute lernen von euch.
Super, dann geht's. Auf geht's. Ihr nehmt, genau, wir haben alle.
Wir sind ja verkabelt.
Dabei. Wir sind verkabelt. Ich bin der Schiedsrichter. Wir spielen bis zwei.
Ja, ihr möchtest du, dann wird es blau. Jetzt bist du blau.
Ich muss blau nehmen und da reinschießen.
Jetzt vergessen wir mal das Gesund. Hier vorne einmal einrollen. Jetzt vergessen wir mal das Gesundheitsthema. Und deswegen, was würden Sie als erstes machen? Oder ihr beiden?
Guck mal,
wenn ihr Bundeskanzler wärt, als erstes. Jetzt mal Gesundheit weg. Als erstes.
Als erstes. Oh, ich finde so die anderen Staatschefs ganz spannend. Ich würde mal gucken, was machen die anderen so? Was kann ich lernen?
Gut.
Ich würde
1-0.
Belohnen, wenn jeder 30...
Weiterspielen.
Hier muss in der Ball.
Wenn jeder 30...
Guck mal, das sind die Politiker.
Nein, der war hier bei dir.
Mach und weiter, er gibt das Instrument nicht.
Ich würde erklären, dass Gesundheit...
Nicht drehen, drehen ist verboten.
Ach so.
Ja, komm. So ist richtig. Ja, okay. Ja.
Wie ja, das kann dann einen Trick.
So. Nochmal, Frau Adler. So, ja.
Ich würde erklären, dass Gesundheit Spaß macht und lecker ist und würde jeden belohnen, der 30 Gramm Ballaststoffe am Tag schafft.
30 Gramm?
Das ist ganz einfach. Einfache Tricks. Nicht alles so kompliziert und vor allem nicht teuer. Gesundes Essen muss überhaupt nicht teuer sein. Kartoffeln, Kohl, Apfel, herrlich. So.
Ja, passt.
Warte, also. Jetzt, ich mach.
Ich will euch nicht zu nahe treten, nee, aber eure Kicker-Qualitäten.
Ja, komm.
Ja, hier mit dem Korkball.
Hätten wir Pilates gemacht, wäre ich schon viel besser.
Ja. Du musst den nehmen.
So.
Sehr gut. Also, Johannes Niemer führt 1-0. Wir müssen den wieder einrollen.
Nimm noch mal den anderen Ball.
Wann hast du denn ein Tor geschossen?
Also, sowas habe ich ja noch nie erlebt.
Das habe ich noch gar nicht gemerkt.
Das ist die 28. Folge. Sowas habe ich noch nie erlebt.
So schlecht, ja?
Ja.
Oh Mann,
das also, ihr müsst ein bisschen gucken. Das ist ja irre.
Ja, mit Fußball wissen wir
nicht. Aber ich ohne finde, drehen. Oder? Für so einen Anfänger? Ja.
Also ihr müsst...
Kannst du mal eben den anderen Ball geben?
Der Ball muss hier rein, ne?
Ja, ich bin Hamburger, das ist bei den Vereinen so.
Ja.
Kannst du mal einmal den anderen Ball nehmen?
Ja, nehmen wir den anderen Ball, okay. Könnt ihr das sehen? Nicht?
Ja! So, oh. Ja, wir wollen noch Zeit. Kannst du noch eine Frage stellen, Kassel?
Wäre denn Politik mal was für euch?
Unbedingt.
Wer würde von euch in die Politik gehen, ja?
Ich finde das, also jeder, der in die Politik geht, hat erstmal meinen größten Respekt. Was ihr macht, finde ich enorm.
Aber
und es wird ja oft den Politikern vorgeworfen, dass sie so selbstverliebt sind. Das ist der ein oder andere Chefarzt auch und macht trotzdem gute Medizin. Ich könnte es mir vorstellen. Ja.
Jetzt haben wir wieder den blöden Ball.
Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Partei ist. Gibt ja so wenig Alternativen.
Was würdest du denn tun, wenn du Bundeskanzler wärst?
Nee, ich bin ja der Moderator und jetzt ist Schluss. Also, vielen Dank. Das war Nummer 28. Einfach mal machen. Mit Frau Adler und Herrn Wimmer. Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.
Super. Schön.
Das war Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.